Ja, bitte schön. Falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, Deutschland ist Fußball-Weltmeister. Ja. Ich habe mich letzten Dienstag mit den Encounter-Mitarbeitern getroffen. Ja. Und ich habe gesehen, da ist noch sehr viel Potenzial nach oben. Ich habe versucht, ein bisschen Smalltalk mit denen zu machen am Anfang des Treffens und habe ein absolut bombensicheres Thema angeschnitten, nämlich die Fußball-Weltmeisterschaft und wie cool das ist. Und einer nach dem anderen hat so Sprüche gebracht wie, ach ja, so Fußball, pff, was die so machen, das interessiert mich gar nicht so. Und ich war ein bisschen entmutigt, ja, weil ich mir dachte, hey, was ist mit unseren Männern los? Und dann, liebe Männer, ich muss sagen, dann war ich am Freitag in der Hausgruppe und dann hat eine Frau gesagt, ja, dass sie absolut gehypt ist davon, dass Deutschland Fußball-Weltmeister ist und dass es total genial ist. Leute, also Männer, ihr müsst euch ein bisschen zusammenreißen, okay? Ihr müsst euch ein bisschen zusammenreißen. Ich wache jeden Morgen auf mit diesem Kribbeln im Bauch, mit dem Gedanken, ja, es ist kein Traum. Ich habe 24 Jahre lang drauf gewartet und endlich ist es wieder so, wie es sein soll. Deutschland ist Fußball-Weltmeister. Vielleicht hat jemand von euch die Willkommensparty geguckt in Berlin, als die deutsche Nationalmannschaft zurückkam? Okay. Ich darf euch eine junge Frau vorstellen. Helene Fischer. Also das links ist keine junge Frau, das ist ein junger Mann, das ist Mats Hummels, der Mann mit dem goldenen Kopf. Und rechts davon ist Helene Fischer. Wer von euch kennt Helene Fischer? Schon einige, ne? Ja, okay. Also Helene Fischer ist eine blonde, attraktiv, gut aussehende Frau. Sie ist ein super talentiertes Wesen. Also sie kann akrobatisch sehr viel, sie kann Spagat, sie macht Saltos auf der Bühne, ja, und hat die wichtigen Schlagermoves drauf, das hier und das hier, ja. Aber sie ist eine Frau mit einem horrormäßigen Musikgeschmack. Also sie macht Schlager und ist damit extrem erfolgreich, ja. Und am Dienstag konnte man aber nicht nur besoffene Nationalspieler sehen bei der Feier, sondern auch folgendes Bestaunen. Helene Fischers Bauch. Ja? Helene Fischers Bauch war zu sehen. Also sie stand mit der Nationalmannschaft auf der Bühne, hat ein Lied gesungen, Atemlos. Ich war atemlos, als ich es gehört habe. Mir blieb die Luft weg, wie schlimm das Lied war. Und dann durfte sie den Weltpokal nach oben recken. Das hat sie dreimal gemacht und dann wurde Helene Fischers Bauch sichtbar. Ja, also das T-Shirt hat sich nach oben geschoben und Helene Fischers Bauch konnte man sehen. Und dieser Bauchblitzer veranlasste die seriöseste Zeitung Deutschlands zu dieser Schlagzeile. Wie bekomme ich so einen flachen Bauch? Vielen Dank Bild-Zeitung für euren seriösen Journalismus. Aber ganz ehrlich, ich meine, ich habe mir das jetzt nicht so gedacht, als ich das gesehen habe, aber ich habe mir schon gedacht, wow, Helene Fischers Bauch. Und diese Frage trifft genau ins Schwarze. Ja, die Bild-Zeitung hat eine Frage gestellt, die sehr, sehr ins Schwarze unserer Kultur hineintrifft. Nämlich die Frage, wie kann ich mich verändern? Also nicht viele Menschen sind glücklich mit sich. Also wenn ich jetzt sagen würde, spring auf, wenn du 100% glücklich bist mit dir, werden wahrscheinlich die meisten sitzen bleiben. Nicht viele Menschen sind glücklich mit sich. Wir wollen dünner sein, wir wollen stärker sein, wir wollen vielleicht größer sein oder kleiner sein, wir wollen schwerer sein und trinken deshalb Proteinshakes. Wir wollen glücklicher sein, wir wollen gesünder sein, wir wollen reicher sein, wir wollen schlauer sein, als wir sind. Wir wollen mehr Haare haben, wir wollen weniger Haare haben. Wir wollen schönere Füße haben, ja. Es gibt tausende Dinge, die wir gerne an uns ändern möchten. Das ist doch ganz normal. Jeder von uns hat diese Gedanken. Wir wollen Veränderungen in unserem Leben sehen. Aber auch als Christen kennen wir diesen Wunsch nach Veränderung. Also als Christen wollen wir weniger egoistisch und weniger egozentrisch sein. Ich hoffe das. Als Christen wollen wir Christus ähnlicher werden. Als Christen wollen wir demütiger, bescheidener und dienender sein, als wir sind. Wir sehnen uns nach Veränderung. Als Christen wollen wir immer weniger sündigen und immer heiliger leben. Das ist unser Wunsch als Christen. Wir wollen Veränderung. Und ich weiß nicht, wie es in eurem Alltag aussieht. In meinem Alltag ist es so, dass ich mich täglich darüber ärgere, wo ich versage in meinem Leben. Täglich wünsche ich mir Veränderung. Täglich gehe ich zu Gott und sage, hey Gott, ich brauche deine Gnade und ich brauche wirklich Veränderung. Ich habe schon wieder nicht geschafft. Ich wünsche mir, gnädiger zu meinen Kindern zu sein. Ich wünsche mir einfach, zu meinen Nachbarn lieber zu sein, meine Nachbarn zu lieben sogar, nicht immer so schnell genervt zu sein. Ich ärgere mich täglich über Dinge, die ich denke, die ich sage oder die ich tue, und ich wünsche mir Veränderung. Kann ich mal ein Ja und Amen hören, wenn es bei dir auch so ist? Wir wünschen uns Veränderung. Aber die Frage der Bildzeitung, die bleibt, nämlich das Wie. Wie bekomme ich so einen flachen Bauch? Wie kann ich weniger sündigen? Wie kann ich weniger egoistisch sein? Wie kann ich meine Nachbarn lieben? Wie? Und unser heutiger Bibeltext, der gibt uns Antworten auf diese Frage. Und das ist sehr, sehr cool, dass die Bibel uns immer wieder Antworten gibt. Wir starten heute in den dritten Teil unserer Predigtreihe Wir sind Ephesus hinein. Der dritte Teil geht von Kapitel 4, Vers 17 bis zum Ende des Epheserbriefs und hat den Untertitel Leben im Licht. Also ab jetzt dreht sich im Epheserbrief alles um das Thema Leben im Licht. Und ich möchte euch den heutigen Text vorlesen, den findet ihr in Epheser 4, die Verse 17 bis 24. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Seins, ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr habt den Christus nicht so kennengelernt, ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus Christus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt oder leben sollt wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Also ganz nach dem Vorbild der Bildzeitung möchte ich uns heute drei Fragen stellen und werde die Antworten im Text genauer mit euch betrachten. Die erste Frage ist, wer bist du, alter oder neuer Mensch? Das ist eine sehr entscheidende Frage. Eine sehr entscheidende Frage für dein Alltagsleben. Paulus sagt in dem Abschnitt HDH oder Ephesus, ist ja egal, weil wir sind Ephesus, ne? HDH, als Christen müsst ihr euch von eurem Umfeld krass unterscheiden. Als Christ musst du dich krass unterscheiden von deinem Umfeld. Also Paulus spricht von dem Garderobenwechsel. Er spricht von alten Klamotten und neuen Klamotten. Ein Garderobenwechsel, den jeder Christ erlebt. Wir ziehen den alten Menschen aus und den neuen Menschen an. Alter Mensch ohne Jesus, neuer Mensch mit Jesus. Okay? Schauen wir uns mal kurz den alten Menschen ohne Jesus genauer an, wie er in unserer Bibelstelle dargestellt wird. Der alte Mensch, was macht ihn aus? Er hat nichtige Gedanken, steht in unserem Text. Also seine Gedanken führen ihn nicht zum Leben. Seine Gedanken sind verirrt. Der alte Mensch hat einen blinden Verstand. Er ist blind für Gott und seine Barmherzigkeiten. Er ist nicht in der Lage, Gott zu erkennen. Blinder Verstand. Genauso wenig wie ein Blinder sehend wird, wenn er die Augen öffnet, kann der alte Mensch sehend werden, indem er entscheidet, sehend zu werden. Kein Blinder kann seine eigenen Augen öffnen und kein Baby kann sich selbst zur Welt bringen, sondern Gott ist derjenige, der das tut. Der alte Mensch ist blind am Verstand. Er ist entfremdet von dem Leben Gottes. Er ist getrennt von Gott und deshalb auch getrennt vom Leben. Er ist geistlich tot. Der alte Mensch ist unwissend. Also er weiß schon, was 2 + 2 ist. Es ist 4. Aber er ist unwissend in Bezug auf Gott und Gottes Gnade. Er weiß nicht um Gottes Gnade. Und was er weiß, das lehnt er ab. Er hat nämlich ein verstocktes Herz. Er wehrt sich gegen Gottes Gnade. Der alte Mensch ist abgestumpft. Also das Originalwort, was hier im Griechischen steht, heißt so viel wie das Schamgefühl verlieren. Der alte Mensch hat kein Schamgefühl, er hat kein schlechtes Gewissen. Und als Folge dieser ganzen Eigenschaften lebt er zügellos und selbstzentriert. Zusammenfassung, der alte Mensch lebt ein zügelloses Leben ohne Gott, weil er widerspenstig, blind und tot ist. Das ist, was Paulus lehrt über den alten Menschen. In der Römerbrief, in Kapitel 1, Vers 21, der fasst es ganz zusammen, ganz gut zusammen. Im Römerbrief schreibt Paulus, trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Das ist der alte Mensch. Also wenn Paulus vom alten Menschen spricht, dann spricht er von einem ganzheitlich verlorenen Menschen. Alles kaputt, Gedanken kaputt, Augen kaputt, Verstand kaputt, Wissen kaputt, Herz kaputt, Gewissen kaputt, alles kaputt. Ganzheitlich verloren. Das ist eine sehr wichtige Information, weil das ist die Welt, in der wir leben. Das sind deine Nachbarn, das sind deine Arbeitskollegen, das sind die Familienmitglieder, die Jesus nicht kennen. Kaputt, tot, verfinstert, verstockt. Dein nichtchristliches Umfeld braucht nicht einfach nur einen netten Impuls und eine Ermutigung. Dein Umfeld braucht Jesus und braucht ein Wunder. Es ist ein Wunder, wenn Tote lebendig werden. Es ist ein Wunder, wenn Blinde sehend werden. Es ist ein Wunder, wenn Unwissende verstehen. Du musst wissen, dass dein Umfeld dein Gebet braucht und dass dein Umfeld dringend und verzweifelt ein Wunder braucht. Auf uns bezogen, wenn Paulus vom alten Menschen spricht, dann spricht er von unserem alten Leben oder genau von unserem alten Wesen, bevor wir Jesus kennenlernten. Okay? Der alte Mensch ist unser altes Leben, unser altes Wesen. Und das Ausziehen des alten Menschen und das Anziehen des neuen Menschen liegt in der Vergangenheit, wenn du ein Nachfolger Jesu bist. Okay? Also der Garderobenwechsel ist schon geschehen, als der Heilige Geist in uns einzog und als wir Glauben von Gott empfingen und als wir das ewige Leben empfingen, da haben wir den alten Menschen ausgezogen und den neuen Menschen angezogen, als wir uns bekehrt haben. Also die Reihenfolge ist alter Mensch, Bekehrung, neuer Mensch, Heiligung. Okay? Alter Mensch, Bekehrung, neuer Mensch, Heiligung. Vers 22. Ihr habt den alten Menschen abgelegt und den neuen Menschen angezogen. Vergangenheit. Die neue Garderobe wurde schon angezogen. Und wenn du Jesus gehörst, dann bist du ein neuer Mensch. Dann bist du eine neue Schöpfung. Luther übrigens in der Luther-Übersetzung, der übersetzt hier falsch in Befehlsform, er übersetzt, zieht aus den alten Menschen und zieht an den neuen Menschen, so als ob wir das jetzt noch tun müssten. Aber diese Befehlsform, die steht im Originaltext nicht, also lasst euch da nicht so verwirren, das ist eine falsche Übersetzung. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Amen. Ja, aber wenn ich jetzt aufhören würde, dann wäre das eine ganz nette Proklamation der Wahrheit, aber irgendwie doch nicht ganz zufriedenstellend. Da gibt es nämlich ein Praxisproblem. Es gibt ein Praxisproblem und deshalb schreibt Paulus auch diesen Abschnitt hier an die Epheser. Wir sündigen nämlich immer noch. Oder möchte jemand kurz das Mikro haben? Also wenn jemand gerade letzte Woche nicht gesündigt hat, bitte erzähl uns davon. Wir wüssten gerne, wie das funktioniert. Wir haben alle gesündigt und wir sündigen immer noch. Und das ist irgendwie ein Problem. Wie kann es sein, dass der alte Mensch tot ist und wir trotzdem noch sündigen? Wie kann es sein, dass wir Nein zur Sünde sagen und gleichzeitig Sünde in unserem Leben immer noch existiert? Unser Leben ist immer noch egoistisch. Wir sind immer noch egozentrisch drauf. Vielleicht nicht so sehr wie früher, aber wir haben das noch nicht irgendwie richtig abgeschüttelt. Unser Leben ist noch nicht konsequent nach Gottes Wort ausgerichtet. Wie kann es sein, dass wir immer noch gegen Zügellosigkeit und Sünde ankämpfen müssen? Hand aufs Herz. Als Christ kennst du diesen inneren Kampf. Du kennst diesen Kampf, dass du zwischen der Wahrheit, die über dich in der Bibel steht, und dem, was in deinem Alltagsleben passiert, hin und her gerissen bist. Richtig? Ich möchte euch eine Stelle aus dem Römerbrief vorlesen. Römer 7, Verse 15 bis 18. Da schreibt Paulus, ja, nach Jesus wahrscheinlich der wichtigste Mensch, der jemals auf Erden gelebt hat. Super Typ, ja, voll krass. Ein Vorbild für uns alle, und er schreibt Folgendes. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz Gottes gut ist. So tue nun nicht ich es, also das, was ich nicht tun will, tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt, tut es. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, also in meinem Körper, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Das sagt einer der krassesten Menschen, die je auf Erden gewandelt sind. Einer der krassesten Menschen, der jemals gelebt hat. Und eines der krassesten positiven Vorbilder, die wir als die Gemeinde haben. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Wir haben das vorhin gesungen in dem Lied In the Light. What's going on inside of me? I despise my own behavior. Was ist los in mir? Ich verabscheue mein eigenes Verhalten. Erinnerst du dich? Hast du vorhin gesungen. Manchmal ist es doch so, dass man sich fragt, was ist los mit mir? Ich könnte kotzen. Ist es nicht so? Also Paulus schreibt hier in Römer 7 über den Kampf zwischen unserem neuen, bekehrten inneren Menschen und der Sünde, die immer noch in uns wohnt. Im Theologischen nennt man das die innewohnende Sünde. Also wir sind zwar Christen, wir sind neue Wesen, wir sind eine neue Schöpfung, wir sind neue Menschen, aber in unseren Gliedern, so sagt es Paulus, lebt die Sünde. Luther hat es so genannt, simul justus et peccator, zugleich Gerechter und Sünder. Und das ist eine sehr unangenehme Spagat. Jungs, wer von euch hat schon mal einen Spagat versucht zu machen? Schon mal jemand versucht, einen Spagat zu machen? Der Robin? Ja, Markus auch. Hätte ich gern gesehen. Es ist unangenehm. Ja? Ein Spagat zu machen ist unangenehm. Ja? Und dieser Kampf zwischen, ich bin schon ein neuer Mensch und die Sünde wohnt noch in mir, ist ein unangenehmer Spagat. Also wir leben als Christen in einem Spannungsfeld zwischen neuer Identität und altem Handeln. Man fühlt sich ein bisschen so wie so eine christliche, charismatische Version von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ja? So sonntags, Arme hoch, ja? Und unter der Woche. Oder wie der Hulk, ja? Gerade eben noch ein intelligenter, gut angezogener Wissenschaftler. Und in der nächsten Sekunde zerreißt du deine Klamotten und bist ein grünes Monster und rennst durch Wände. Ja? Johnny Cash ist einer der coolsten Country-Sänger aller Zeiten. Er war auch Christ. Und der hat über seine innewohnende Sünde geschrieben und gesungen in dem Lied The Beast in Me. Das Beast in mir oder das Monster in mir. Und da singt er Folgendes. Dass dieses Biest, dieses Monster ihm manchmal vormachen möchte, dass es ist wie ein Teddybär, dass es nur ein Teddybär ist. Oder manchmal versucht das Monster in ihm klarzumachen, dass es gar nicht mehr da ist. Und dann weiß er, er muss aufpassen. Und er singt in diesem Lied, dass es manchmal, also das Monster manchmal in seinen Klamotten unterwegs ist. Fühlst du dich manchmal auch so, als wäre es nicht mehr du, der das Wollen hat, sondern einfach nur noch das, was in dir ist, wogegen du dich nicht wehren kannst. Es ist einfach nur in deinen Klamotten unterwegs. So wie Johnny Cash. Seine Klamotten, aber eigentlich ist es das Monster in ihm und nicht er selbst. Innewohnende Sünde. Simul justus et peccator. Spagat, lieber Markus. Also es gibt so eine Spannung zwischen Identität in Christus und unseren Handlungen. Und die Frage ist, wie können wir siegreich aus diesem Kampf hervorgehen? Wie können wir siegreich aus dem Spagat wieder hochkommen? Ist ja auch ein Problem dann. Ja? Markus, wir machen das nachher mal. Ich will das wirklich sehen. Also die erste Frage ist, wer bist du, alter oder neuer Mensch? Wenn du Christus hast, dann bist du der neue Mensch. Wenn du Christus hast, dann hast du den alten Menschen abgelegt. Und die Sünde wohnt immer noch in dir. Und wenn du Jesus nicht hast, dann bist du der alte Mensch, dann bist du verfinstert, dann bist du geistig tot und dann brauchst du Jesus Christus. Ich möchte dich einladen, heute Ja zu sagen zu Jesus und Leben zu empfangen, und zwar Leben, das in die Ewigkeit mündet. Erste Frage, wer bist du? Alter oder neuer Mensch? Zweite Frage, wo liegt der Knackpunkt? Okay, wir haben jetzt den Spagat. Ist eigentlich der oder das Spagat? Egal, es tut weh. Und jetzt ist die Frage, wo liegt der Knackpunkt? Wie kommen wir siegreich raus aus diesem Spagat? Vers 23, da schreibt Paulus, dass wir den alten Menschen abgelegt haben und dagegen erneuert werden im Geist unserer Gesinnung. Also wir haben den alten Menschen abgelegt und im Kontrast zum alten Menschen werden wir erneuert im Geist unserer Gesinnung. Also während unser Garderobenwechsel, alter Mensch ausziehen, neuer Mensch anziehen, in der Vergangenheit liegt, schreibt Paulus von der Erneuerung unserer Gesinnung oder unseres Denkens im Infinitiv Präsens. Und das ist eine Zeitform, die signalisiert, dass etwas kontinuierlich in der Gegenwart geschieht. Okay? Den alten Menschen haben wir zwar schon ausgezogen, aber unsere Gedanken müssen noch auf den neuesten Stand gebracht werden. Und zwar kontinuierlich. Das ist, was Paulus sagt. Achtung, Hausgruppenfragen. Denke ich noch wie der alte Mensch? Oder denke ich schon wie der neue Mensch? Ein paar Beispiele. Denke ich noch wie der alte Mensch? Beispiel. Mir ist wichtig, was die anderen von mir denken. Alter Mensch-Paradigma. Oder ich muss beruflich aufsteigen, um glücklich zu sein. Alter Mensch-Paradigma. Wenn ich mich nur genug anstrenge, dann schaffe ich das schon. Ob das in Bezug auf Gottes Gunst ist oder ob das in Bezug ist auf die Gunst deines Chefs oder deiner Frau oder deines Mannes. Oder vielleicht denkst du manchmal, ich brauche niemanden. Oder ich schaffe das alleine. Oder ich nehme mir, was ich will. Alter Mensch denken. Ich lasse mir nicht vorschreiben, was ich zu tun oder zu lassen habe. Alter Mensch denken. Oder ich brauche Gemeinde, Hausgruppe, Minigruppe, Jüngerschaft, was auch immer. Ich brauche das nicht. Ich habe ein Cover von einem Buch gesehen, und da frei übersetzt heißt der Titel, wie kann ich Christ sein ohne Gemeindeangehörigkeit? Gar nicht. Als Christ bist du Teil der Gemeinde und es ist ein Fehler zu glauben, dass man ohne Gemeinde ein Christ sein kann. Also denkst du noch wie der alte Mensch oder denkst du schon wie der neue Mensch? Ein paar Beispiele. Ich möchte in allen Dingen Gott ehren. Neuer Mensch denken. Ich will mich selbst verleugnen, mein Kreuz auf mich nehmen und Jesus nachfolgen. Ich will meinen Nächsten höher achten als mich selbst. Ich möchte den Armen und Schwachen dienen. Ich bin nicht so wichtig. Das ist neuer Menschdenken. Wie denkst du? Sind deine Gedanken, ist deine Gesinnung schon auf dem neuesten Stand oder denkst du noch immer wie ein alter Mensch, obwohl du schon neuer Mensch bist? Das ist die Frage. Du und ich, wir brauchen ein Gedankenupdate. Eine Erneuerung unserer Gesinnung. Und zwar nicht nur ein Update im Sinne von, wir brauchen noch ein Add-on, sondern wir brauchen ein komplett neues Denkmuster. Also der Neuschöpfung muss ein Paradigmenwechsel in unserem Denken folgen. Unsere Gedanken sind der Knackpunkt. Unsere Gesinnung ist der Knackpunkt. Unsere Gesinnung, unsere Gedanken, sie bilden das Bindeglied zwischen unserer Identität und unserem Lebensstil. Unsere Identität bestimmt unser Denken und unser Denken bestimmt unser Handeln. Nochmal, deine Identität bestimmt dein Denken und das, was du denkst und glaubst, bestimmt dein Handeln. Ich möchte es an einem Bild verdeutlichen. An einem Eisberg. Ihr kennt das Eisbergmodell, 9% über dem Wasser, 91% unter dem Wasser. Und wenn ihr euch das hier anguckt, es geht von unten nach oben. Also wir haben die Sein-Ebene, unsere Identität, und wir haben die Handlungsebene. Und das Problem ist, dass wir als Christen, wir sind schon neuer Mensch, aber unsere Handlungen sehen nicht so aus. Und der Grund, den finden wir hier in der Mitte, in der Gedanken-, in der Gesinnungsebene. Wenn das Bindeglied nicht stimmt, dann verliert sich diese Verbindung hier. Also Seinsebene, unsere Identität in Christus als geliebte Kinder und dann gibt es die Gedankenebene, unser Gottesbild, unser Selbstbild unsere Glaubensüberzeugungen, Wahrheiten und Lügen, die wir glauben, das ist alles hier in der Mitte. Und die werden geprägt durch die Sein-Ebene und diese Handlungsebene wird geprägt durch unsere Gedankenebene. Das Problem ist, wir kratzen viel zu oft einfach nur an der Oberfläche oben hier rum. Wir versuchen als Christen es irgendwie hinzukriegen, unsere Bibel zu lesen, einmal pro Tag zu beten, nett zu den Leuten zu sein, nicht das, was in uns ist, ihnen auch noch zu zeigen. Ja, wir versuchen in unserer Handlungsebene irgendwie es in den Griff zu kriegen. Und das Problem ist, dass hier unten diese zwei Bereiche überhaupt nicht berührt werden. Wir versuchen mit aller Kraft, unser Verhalten in den Griff zu bringen, aber die Schichten unter dem Wasser bleiben unberührt. Und das ist nichts anderes als menschgemachte Religion. Der Versuch, moralisch, ethisch gut zu leben, ohne dass sich hier etwas tut. Also, wenn du Christ bist und folglich im Licht wandeln willst, dann musst du das alte Menschdenken loswerden und dich mit neuem Menschdenken updaten lassen. Sonst sind wir wie ein ganz moderner Laptop, der mit dem ältesten Betriebssystem ausgestattet ist. Wenn du Christ bist, ja, dann bist du schon von mir aus das MacBook Air. Ja. Du bist nicht mehr ein läppischer kleiner Asus-Rechner, sondern hast eine neue Identität, Apple. Ja. Also wer in 20 Jahren diese Message hört, jetzt ist es eine andere Firma, aber heute ist Apple das Tollste, was man sich vorstellen kann. Ja. Also du bist schon ein Apple und alle Apple-Gegner, vielleicht hätte ich ein anderes Produkt wählen sollen, ich bin jetzt auch nicht so der Apple-Fan, aber versteht ihr, die Hardware, die steht schon, aber wenn das Betriebssystem ein veraltetes, blödes Betriebssystem ist, dann wird die Leistung, die Handlungsebene nicht stimmen. Du bist schon ein neuer Mensch, aber du brauchst das richtige Betriebssystem, die Gesinnungsebene, deine Gedanken müssen erneuert werden. Du brauchst einen Paradigmenwechsel. Dein Denksystem muss ausgetauscht werden. In Römer 12, Vers 2 steht, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt oder lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Sinnes oder die Erneuerung eures Denkens. Und hier kommen wir zur ganz praktischen dritten und letzten Frage. Wie kann ich im Licht wandeln? Wie schaffen wir es als Christen, Gerechte und Sünder zugleich, neuer Mensch und trotzdem Sünde, die in uns wohnt. Wie schaffen wir es, im Licht zu wandeln? Wie mache ich das? Wie kann ich als Christ einen Lebensstil pflegen, der Gott ehrt und der sich von dem Lebensstil meines nichtchristlichen Umfeldes krass unterscheidet? Die Frage ist auch, ist der Heiligungsprozess, in dem wir uns als Christen befinden, ist es ein aktiver oder ein passiver Prozess? Es gibt eine Riesendiskussion über die Frage, ist die Heiligung was Aktives oder was Passives? Erzeuge ich das Gedankenupdate, das ich brauche, um ein Leben zu leben, das Gott ehrt, oder erzeugt Gott dieses Gedankenupdate? Und die Antwort ist, wie so oft, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Ihr kennt es schon. In Vers 17 schreibt Paulus Folgendes, wir sollen nicht mehr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Das heißt, wir sollen aktiv anders sein. Wir sollen nicht mehr so leben. Ja, es ist ein aktiver Aufruf, sich zu unterscheiden. Aber in Vers 23 steht, dass wir erneuert werden im Geist unserer Gesinnung. Das heißt, es geschieht mit uns, passiv. Etwas geschieht mit uns. Gott ist derjenige, der die Veränderung bewirkt. Ein super cooler Autor, Francis Schaeffer, der hat einen Begriff formuliert, den ich sehr, sehr cool finde. Und zwar passive Aktivität. Passive Aktivität, was meint er damit? Wir müssen aktiv sein in unserem gehorsamen Streben nach Heiligkeit. Wir müssen aktiv sein, aber wir müssen auch passiv sein in unserem Wissen, dass Gott allein die Erneuerung unserer Gedanken bewirken kann. Okay? Gott ist unsere einzige Hoffnung. Wir können es nicht herbeiführen und gleichzeitig sollen wir aktiv gehorsam nach Heiligkeit streben. Macht das Sinn? Passive Aktivität. Ich möchte abschließen mit vier ganz praktischen Impulsen, auch nochmal für die Hausgruppen, wie wir uns in aktiver Passivität von unserer Kultur unterscheiden können. Erster Punkt, wisse, wer Gott ist. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir ergreifen und immer mehr verstehen, wer Gott ist, dass wir dann auch immer mehr verwandelt werden in das Bild seines Sohnes Jesus Christus. Mach dir klar, dass Gott dein dich liebender Vater ist. Mach dir klar, dass Gott für dich ist, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, um dich zu retten. Mach dir klar, dass er, wie ein menschlicher Vater für seinen eigenen Sohn, dass auch er als himmlischer Vater Identitätsstifter ist für seine Söhne und Töchter. Wenn du weißt, wer Gott ist, wirst du auch immer mehr erkennen, wer du in Christus bist. Wisse, wer Gott ist. Zweiter Punkt. Wisse, in welchem Umfeld du dich bewegst. Also wir haben gehört von Paulus, wir sollen uns unterscheiden von unserem nicht-christlichen Umfeld. Und Leute, einer der größten Fehler, den wir als Christen machen, ist, dass wir gar nicht den Unterschied erkennen zwischen unserer kulturellen Prägung und Gottes Werten. Also wir haben das Problem, dass wir unsere kulturelle Prägung gleichsetzen mit biblisch. Wir hinterfragen nicht, okay, wo bin ich geprägt durch meine Kultur und wo bin ich geprägt durch Gottes Wort, sondern wir stellen das gleich. Wir glauben, das, was wir als gute Werte erkennen, ist absolut nicht von unserer Gesellschaft, von der gefallenen Welt geprägt und total von Gottes Wort geprägt. Wir verwechseln so Postmoderne und Christentum. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Selbstbestimmung des Lebensstils ist kein biblisches Prinzip, sondern einfach nur postmoderne Kultur. Unabhängigkeit als ein sehr, sehr großer Wert ist kein christlicher Wert, sondern postmodern westlich. Relativität der Wahrheit, es gibt nicht eine Wahrheit, ist unsere Kultur, nicht biblischer Wert. Gemeinschaft als höchster Wert. Wir glauben immer, hey, das ist das höchste biblische, die Gemeinschaft. Ja, Gemeinschaft ist wichtig, aber in unserer Kultur ist Gemeinschaft der höchste Wert. Deswegen ist Friends die erfolgreichste Sitcom der 90er. Erfahrungen sind wichtiger als Wahrheit. Ist westlich postmoderne Kultur, ist nicht unbedingt biblischer Wert. Die Wahrheit wird euch frei machen, nicht die Erfahrung. Ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben, nicht ich bin die Erfahrung, der Weg und das Leben. Als charismatische Christen müssen wir aufpassen, dass wir nicht die kulturellen Werte in die Bibel hinein interpretieren, auch wenn Erfahrung wichtig ist. Oder Skepsis gegenüber Autoritäten. Was erzählt er jetzt gerade da vorne? Nein, das nehme ich nicht an. Ist kein biblischer Wert, sondern ein kulturell westlicher Wert. Und das müssen wir, wenn wir uns unterscheiden wollen von unserer Kultur, von der gefallenen Kultur, in der wir leben, dann müssen wir unsere eigenen Überzeugungen und Werte kritisch hinterfragen und an der Bibel testen. Also ich möchte euch ermutigen, in Hausgruppen darüber zu sprechen, wo ihr vermutet, dass euer Bibelbild oder christliches Weltbild sich vermischt mit dem westlich postmodernen Weltbild. Ich habe ein paar Fragen, die dir vielleicht helfen könnten in dem Gebiet. Was ist mir wichtiger, Selbstbestimmung oder Gehorsam? Über was denke ich mehr nach, Selbstverwirklichung oder Gottes Reich? Welche Filme schaue ich mir an? Mit was fülle ich mich? Wem höre ich zu? Wie rede ich über meinen Chef oder über meinen Nachbarn, über meinen Ehepartner, über meine Kinder, über meinen Hausgruppenleiter? Oder wie reagiere ich, wenn andere schlecht über meinen Chef, meinen Nachbarn, meinen Ehepartner, meine Kinder, meinen Hausgruppenleiter sprechen? Wie verbringe ich meine Zeit? Wie wichtig ist mir Geld und was mache ich mit meinem Geld? Denkst du noch im alter Mensch-Paradigma oder schon im neuer Mensch-Paradigma? Das ist die große Frage. Fange an, dich selbst, deine Handlungen und deine Werte zu hinterfragen anhand der Bibel. Sonst wirst du einfach nur im Einheitsbrei unserer westlichen Kultur mitschwimmen und denken, du bist ein ganz normaler Christ. du musst dich unterscheiden. Du musst keinen langen Rock tragen und eine Brille und Polunder. Ja, darum geht's nicht. Dein Lifestyle muss sich unterscheiden von dem der Welt. Dritter Punkt, wisse, wer du bist. Also hier sind wir bei der Sein- und bei der Gedankenebene. Du bist ein geliebtes Adoptivkind Gottes. Du bist nach Gott geschaffen, steht in unserem Bibeltext. In wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen durch Gott. Wisse, wer du bist. Du bist ein neuer Mensch. Du bist nicht mehr der alte Mensch. Du hast den neuen Menschen angezogen. Und ich glaube, was super genial wäre in christlicher Gemeinde, christlicher Gemeinschaft, eine neue Menschkultur zu haben. Wäre das nicht genial, wenn wir hier ein Gegenmodell zur alter Menschkultur hier aufbauen würden, die da nach außen strahlt? Also ich versuche euch mal zu erklären, was ich meine. Ich glaube, Teil von neuer Menschkultur dazu gehört, den anderen als neuen Menschen zu sehen und ihn darin zu bestärken und zu bestätigen und zu ermutigen. Ich glaube, neuer Menschkultur ist Zuspruch und ist Ermutigung. Es tut doch gut, in seiner eigenen Identität bestärkt zu werden. Immer wenn Markus mir über den Weg läuft und sagt, Anderle, Deutschland ist Fußballweltmeister und du bist auch Fußballweltmeister, dann tut mir das gut, weil ich bestärkt werde in meinem Selbstbild. Und genauso gut ist es, wenn wir zueinander sagen, hey, du bist... Ist dir klar, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist, dass er dich als seinen größten Schatz sieht und dass du ewiges Leben hast? Lob, Ermutigung aussprechen und nicht nur kritisieren. Wir machen das mal. Sag mal zu deinem Nachbarn Folgendes. Ich sag's einmal vor und dann darfst du es zu deinem Nachbarn sagen und dein Nachbar muss es dann zurücksagen, okay? Also, Gott liebt dich und er macht alles neu, selbst dich. Okay, bitteschön jetzt. So, und jetzt Rollentausch. Ich sehe relativ wenige Leute weinen, ich sehe relativ viele Leute lachen und fröhlich sein. Das sollte uns bestärken, das zu kultivieren. Wir sollen einander unser neuer Menschsein zusprechen. Lasst uns eine Kultur des neuen Menschen prägen in HDH. Lasst uns ermutigen, loben, lasst uns die Wahrheit füreinander proklamieren. Und der vierte Punkt ist relativ einfach und doch so schwer. Lebe im Licht. Lebe im Licht der Wahrheit, wer Gott ist. Lebe im Licht der Wahrheit, wer du bist. Lebe im Licht des Erkennens, wo du dich unterscheiden musst von deinem Umfeld. Und lebe im Licht. Und da wirst du relativ häufig hinfallen. Da wirst du relativ häufig nicht erfolgreich sein. Du wirst relativ häufig frustriert sein. Aber weißt du was? Das ist einfach Teil des Lebens. Ich möchte dich ermutigen, einen Unterschied zu machen. Was dein Lifestyle angeht, was dein Denken, dein Handeln, dein Beten, alles, was dich ausmacht, angeht. Mache einen Unterschied. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Lass das zu unserem Alltag werden. Herr, wir preisen dich dafür, dass du uns zu neuen Menschen gemacht hast, Herr. Herr, wir preisen dich, dass wir auf dich angewiesen sind und nicht auf unseren Sitznachbarn. Herr, wir preisen dich dafür, dass du derjenige bist, der uns neu macht und nicht unser Hausgruppenleiter oder Gemeindeleiter. Wir preisen dich darüber, dass nicht wir selbst es in der Hand haben, sondern dass du es in der Hand hast. Herr, wir preisen dich darüber, dass unsere Aktivität nicht aus unserer Kraft geschehen muss, sondern aus der Kraft deines Geistes und in Christus geschehen muss, Herr. Wir danken dir dafür, dass nicht die Hoffnung der Welt auf unseren Schultern lastet, sondern auf deinen Schultern lastet. Aber wir bitten dich, dass du uns täglich erneuerst in unserer Gesinnung durch das Wirken deines Heiligen Geistes. Herr, wir brauchen das als Einzelpersonen, wir brauchen das als ganze Gemeinde. Herr, wir brauchen diese kontinuierliche Erneuerung, Upgrade unseres Betriebssystems, Herr. Wir brauchen diese kontinuierliche Veränderung in unserem Herzen, in unserem Verstand, in unserer Gesinnung, Herr. Herr, wir brauchen diese konstante Erinnerung, dass wir Gerechte sind, dass wir neue Menschen sind, dass wir Heilige sind vor dir. Wir brauchen die konstante Erinnerung, dass wir Sünder sind, dass wir ohne dich verloren sind, dass wir ohne deine Gnade nichts zustande kriegen, Herr. Lass uns in Hoffnung, in Glauben und in Demut und Zerbrochenheit dir nachfolgen und lass uns eine Gemeinschaft von Heiligen sein, die Mannheim verändert, die von dir verändert wird und die füreinander da ist und einander dient und einander höher achtet als sich selbst. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich. Amen.